die radikale Frage ist für mich, ich glaube, dass aus meiner Sicht Menschen nicht wirklich glücklich und zufrieden werden sein können, wenn sie nicht irgendwo in ihren Tätigkeiten so etwas erleben von dem, was macht mich wirklich, wirklich zufrieden, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich meins. Die Frage ist immer wieder zu stellen und die muss sozusagen aus meiner Sicht in dieser Bewegung radikal arbeiten, gehört die eben halt unbedingt auch mit dazu, nach diesen Motivationen zu fragen, zu gucken, was kann ich denn eigentlich wirklich.
Sie hören den Radikalen Salon, den Podcast für Menschen, die die Arbeitswelt verändern wollen. Mehr Informationen unter www.radikalarbeiten.de. Und jetzt geht's los.
Willkommen beim Radikal Arbeiten Podcast, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir sind wieder hier. Ich bin Romy Kopsch, Geschäftsführerin und Gründerin von My Career Now und vor mir sitzt Matthias. Matthias, wer, wie, was bist du?
Ja, hallo. Ja, bin gespannt auf unser Gespräch. Wer bin ich? Das ist ja eine spannende Frage. Also
und wie viele?
Und wie viele, genau. Also erstmal bin ich männlich. 62 Jahre alt, verheiratet, 3 erwachsene Kinder. Das finde ich, ist erstmal eine wesentliche Aussage. Dann bin ich beruflich, habe ich mal evangelische Theologie studiert und bin auch tatsächlich richtiger Pastor geworden. 25 Jahre habe ich in der Kirchengemeinde gearbeitet, mit allem hoch und tief und rechts und links, was da dazugehört. Habe aber damals schon von Anfang an, also Anfang der 90er Jahre, mich mit einem Spezialprojekt in der evangelischen Kirche beschäftigen dürfen, das heißt kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, wo alle möglichen Fragen von Arbeitswelt und Wirtschaft eben hin und auch die Kontaktpflege zwischen kirchlichen Einrichtungen, Institutionen, Personen und wirtschaftlichen Akteuren eben halt gefördert wurde. Das war da damals am Niederrhein in der großen Kohle- und Stahlkrise. Also diese ganzen Dinge habe ich damals mit begleiten dürfen. Aus kirchlicher Sicht, das war sehr spannend, weil die beiden Welten, die innerkirchliche Welt und auch die innere Welt der Arbeitswelt, doch sehr, sehr unterschiedliche Sphären sind, wo es wenig Brücken gibt und gab. Also ich glaube, früher gab es die noch weniger wie heute. Und von dabei beschäftigt mich dieses Thema, was ist eigentlich gute Arbeit für Menschen, schon seit 30 Jahren. Ich habe dann das Glück gehabt, vor 10 Jahren sozusagen meinen Nebenberuf kirchlicher Dienst in Arbeitswelt zum Hauptberuf zu machen. Bin dann hier erst nach Osnabrück, dann nach Hannover gezogen mit meiner Frau Christine und habe dann hier den kirchlichen Dienst der Arbeitswelt in Hannover geleitet einige Jahre. Und dann kam Corona und in der Corona-Zeit ist es mir so wie vielen anderen gegangen. Ich plötzlich gemerkt habe, das, was du bisher gemacht hast, das passt irgendwie nicht mehr. Also Corona hat, glaube ich, bei ganz vielen Menschen im Mindset, im Kopf etwas verändert. Und sie stellten fest, die Arbeit, die sie bisher gemacht haben, die können sie irgendwie nicht mehr weitermachen. Und das ging mir auch so. Und ich habe mir dann gesagt, das war so 5 Jahre vor meinem theoretischen Ruhestand, also vor 2 Jahren, habe ich gesagt, also ich kann natürlich jetzt in meiner Position bleiben und drehe Däumchen. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen, also ich hätte schon was zu tun gehabt. Aber warte im Prinzip auf den Ruhestand, mach das weiter, was ich bisher gemacht habe, ohne allzu große Motivation mehr. Oder ich gucke nochmal, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Und habe mich dann dafür entschieden, tatsächlich diesen Wechsel nochmal zu machen. Und bin dann über ein paar, ja, im Prinzip war es eine Empfehlung, die Landeskirche mir dann gegeben hat, bin dann zu einem diakonischen Unternehmen gekommen, der Pestalozzi-Stiftung, hier in Burgwedel, 20 Kilometer nördlich von Hannover. Und bin dort für die Menschen, mit denen wir dort arbeiten, das sind Menschen mit Beeinträchtigungen, das sind Förderschulen, wir haben auch einen Kindergarten und wir haben ein Ausbildungsseminar, wo wir angehende sozialpädagogische Assistentinnen und Erzieherinnen ausbilden. Also ich bin da Stiftungspastor in der Stiftung und mit der anderen halben Stelle unterrichte ich in diesem Seminar Religionspädagogik. Alles Dinge, das, was ich jetzt mache seit 2 Jahren, sind alles Dinge, die ich vorher noch nie gemacht habe. Also ich habe wirklich nochmal einen radikalen Wechsel sozusagen
sehr schön, ja,
vornehmen dürfen. Und das fand ich eben halt sehr spannend, dass ich diese Chance hatte oder mir sie auch eingeräumt worden ist, tatsächlich als jemand, habe ich heute Morgen auch wieder gelesen und mit meiner Frau drüber gesprochen, wo viele Leute so Anfang der 60er Jahre ihres Lebens alles aussortiert werden, dass jemand gesagt hat, naja, wir brauchen gerade jemanden und wenn es 5 Jahre sind, ist wunderbar, komm doch zu uns. Also das war für mich eine riesengroße Chance und hat sozusagen, oder ich lerne jetzt nochmal ganz neue Dinge und mache nochmal ganz neue Erfahrungen, die ich mir vorher hätte nicht träumen lassen und schaue auch auf Arbeitswelt und Wirtschaft nochmal anders als vorher, weil ich jetzt zum Beispiel mit Werkstätten für behinderte Menschen zu tun habe und so weiter und so fort. Oder in der Ausbildung von Erzieherinnen eben halt dran bin, wo ich mich auch schon frage, ja, wozu bilden wir die jetzt aus, wenn sie in ein System reinkommen, was so dramatisch durch den Fachkräftemangel geprägt ist, dass sie eigentlich pädagogisch kaum noch gut arbeiten können, weil sie irgendwie gucken müssen, dass sie einfach die Betreuung hinkriegen. Also ich gucke, wie gesagt, da nochmal auch, arbeite auch nochmal neu und anders und ist ganz spannend und das versuche ich auch so in dieser Bewegung radikal arbeiten, so ein bisschen mit einzutragen.
Danke dir, lieber Matthias. In meinem Kopf machen sich ganz viele Fragen auf. Allerdings möchte ich jetzt erstmal am Plan bleiben und mit dir in die Diskussion starten. Was ist radikal arbeiten für dich? Und ich bin mir sicher, dass ich auch die eine oder andere Frage, die sich jetzt aus deiner Vorstellung ergeben hat, da noch mit reinwerfen werde. Aber lass einfach schauen, was ist radikal arbeiten für dich?
Also, wohin sich diese Bewegung, die ja Markus Feld mit einigen anderen angestoßen hat, entwickelt wird, ist mir noch völlig unklar. Weil ich glaube, es ist momentan so eine Sammelbewegung, wo sich ganz viele andocken, die ein bestimmtes Gefühl mit dem oder bestimmte Inhalte mit dem Begriff radikal verarbeiten. Was mir auffällt ist, kann ich bei mir selber auch so ein bisschen, also ich habe selber gehört, was spricht dich an diesem Begriff radikal arbeiten an? Und es geht mir wieder so, wie es mir früher zum Beispiel bei dem Grundgedanken von New Work, also von Fridtjof Bergmann gegangen ist, dass da plötzlich eine Ahnung oder eine Sehnsucht aufploppt, dass Arbeit auch noch ganz anders aussehen könnte. Ja, also ich habe Fridtjof Bergmann persönlich kennenlernen dürfen, habe mich sehr intensiv mit ihm auseinandergesetzt. Ich habe mit vielen Menschen über sein Konzept gesprochen und bei mir selber das gemerkt, aber auch bei anderen, dass dann plötzlich so die Idee aufkommt, dass Arbeit könnte ganz anders sein. Ja, diese Sehnsucht. Dasselbe ist mir Jahre später passiert, als ich mit Sven Franke ein paar Veranstaltungen zu seinen Augenhöhe-Filmen gemacht habe. Wenn ich da zugehört habe, wenn Sven mit dem Publikum dann diskutiert hat, das ist ganz oft zurückgemeldet worden, also ja, deine Filme, die wecken immer die Sehnsucht nach einer ganz anderen Arbeit. So, und das, glaube ich, ist jetzt hier bei diesem Begriff radikal auch wieder, dass die Menschen merken oder viele Menschen merken irgendwo, und wahrscheinlich sind es unterschiedliche Bereiche, irgendwo stimmt etwas in meiner Arbeit nicht, das würde ich gerne anders haben. Und der Begriff radikal hat so eine gewisse emotionale Dringlichkeit, näher zu dieses Gefühl, wenn ich mich dem zuwende, kriege ich eventuell eine Antwort darauf, was eigentlich im Kern diese Sehnsucht ist, die mich da umtreibt. So, das könnte sein, ebenso wie Markus das ja auch schon angedeutet hat, dass Menschen, die in sogenannten Bullshit-Shops festhängen, sagen, ich muss eigentlich die Stelle wechseln, das geht überhaupt ganz und gar nicht. Ja? Das ist nicht radikal, das ist kotzerlangweilig. Es könnte aber auch sein, dass zum Beispiel, weil ich habe das Beispiel der Erzieherin in der Kita eben gebracht, dass eine Erzieherin in der Kita also radikal arbeiten, als wäre, wenn ich endlich mal wieder pädagogisch mit den Kindern arbeiten könnte. Ja, also ich bin eigentlich an der richtigen Stelle, fühle mich ja auch wohl, aber ich komme in dem System, so wie es momentan ist, mit diesem dramatischen Fachkräftemangel, der sich ja inzwischen potenziert. Und da bilden sich ja richtige Teufelskreise inzwischen. Ja, also keine ausreichende Kinderbetreuung bedeutet für die Familien, sie können nicht mehr an vielen Stellen so ebenfalls ihrer Berufstätigkeit nachgehen, wie sie das eigentlich gerne möchten. Das sind ja so Teufelskreise, die sich gerade auftun. Und die Erzieherin ist davon genauso geprägt. Sie hat vielleicht ja selbst auch eigene Kinder, die sie unterbringen muss. All das führt dann in diesem System Kita jetzt nur als Beispiel dazu, dass sozusagen das, ich sag mal, Eigentliche, warum ich Erzieherin geworden bin oder Erzieher, ich gar nicht oder weniger gut ausleben kann, als ich es eigentlich möchte. Und dieser Begriff radikal arbeiten könnte in so einem Zusammenhang irgendwie diesen Kontext aufmachen, also diese Sehnsucht wieder zu beleben. Ja, und das finde ich total spannend. Im Blick auf mich würde ich sagen, radikal heißt jetzt auf mich, wirklich diese radikalen Fragen zu stellen, also sich auch nicht so schnell zufrieden zu geben, auch nicht in dieser sich neu entwickelnden Bewegung radikal arbeiten, sondern auch da zu hinterfragen, um wirklich an den Kern der Sache dann irgendwo ranzukommen. Radikal kommt ja von Radix und der Kern, aber es könnte sein, dass wir aufgrund unserer emotionalen Sehnsucht dann vielleicht uns zu schnell mit vorschnellen Antworten zufrieden geben. Und da würde ich dann versuchen, radikaler nachzufragen.
Matthias, lass mich hier ganz kurz einklinken. Jetzt hast du ganz anschaulich hergeleitet, dass da so eine Sehnsucht da ist, dass radikale Arbeiten eben diese Sehnsucht weckt, was für mich allerdings auch bedeutet, dass der Status quo, so wie das ist oder wie ich es in der Vergangenheit erlebt habe, nicht der richtige Zustand, nicht der gute Zustand für mich ist. Du bringst ja, das hast du ja gerade gesagt, schon viel Erfahrungen aus der Berufswelt, aus deinem Leben mit. Was denkst du, was ist die Herausforderung in der jetzigen Zeit oder auch in den vorangegangenen Jahren, wo du sagst, und daher kommt die Sehnsucht, weil wenn ich mega happy und mega glücklich wäre und alles super, würde es mit mir vielleicht nichts machen, würde es diese Sehnsucht nicht auslösen. Und du hattest schon gesagt, angestoßen durch den Fachkräftemangel, dass ich einfach den Job, den ich eigentlich als Herzensthema mal für mich gewählt habe, zwar offiziell als Funktion habe, aber ihn inhaltlich nicht so ausfüllen kann, wie ich es mir wünsche, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Siehst du noch andere Themen, die aktuell im Argen liegen, wo diese Sehnsucht auch gespeist wird?
Ja, das sind die ganzen klassischen Fragen. Also schlechte Führung ist etwas, was Menschen total unzufrieden machen kann in ihrer Arbeitssituation, auch wenn sie sagen, vielleicht ist die Arbeit an sich eigentlich ganz toll, aber so wie es hier in meiner Organisation, in meinem Betrieb läuft mit meiner Führungskraft oder mit meinen Führungskräften, das geht überhaupt gar nicht. Das ist, ja, wird immer wieder auch angemahnt. Hier müsste man sicherlich auch Führungskräfte mal fragen, was sie unter radikal arbeiten verstehen. Das finde ich genauso spannend, weil die würden wahrscheinlich oftmals sagen, dass sie ebenso im System festhängen, weil sie ja wiederum eine Ebene oftmals über sich haben, die auch ihnen sozusagen ihr eigenes radikal arbeiten wollen, eventuell ausbremst. Also Führung ist sicherlich ein Thema. Ich glaube, wir haben ja jetzt sozusagen in unserer Gesellschaft so diesen Begriff Multikrisen, den wir jetzt gerade haben mit Klimakrise und hatten wir Corona vorher und die ganzen Kriegsgeschichten. Ich glaube, Corona ist noch nicht verarbeitet. Ich habe in der Corona-Krise das ja nicht nur bei mir erlebt, sondern mit vielen Menschen gesprochen, für die das ein echter Bruch war. Also die gesagt haben, bis zu Corona war ich mit meiner Arbeit wirklich zufrieden. Das war im Prinzip die radikale Arbeit für mich. Mhm. Und ich merke jetzt durch die Veränderungen, durch diese ganzen Lockdowns und diese ganzen Geschichten, hat sich etwas so in meinem Kopf verschoben. Es muss gar nicht viel sein, aber es geht einfach nicht mehr. Ja? Also da nochmal zu gucken, sind die Menschen, die das damals so erlebt haben, tatsächlich denn inzwischen schon in neuen Stellen oder hängen sie noch in ihren alten Systemen fest? Ich glaube, was viele Menschen unterschwellig ahnen, aber noch nicht so wirklich, was auch schwierig ist, eben halt auf die gesellschaftliche Ebene so in Praxis umzusetzen, ist, was diese ganzen Klimakrisenveränderungen mit uns machen. Also
ja.
Ich habe jetzt, Montag war ein Film im Fernsehen von dem Wetterfrosch Sven Plöger, der das auch nochmal gezeigt hat, wie langsam diese Entwicklungen vonstatten gehen und aber auch wie radikal sie sich dann irgendwann mal auswirken werden. Aber wir erleben es ja vor Ort nicht selber. Und da erlebe ich eben halt entweder, ist doch schön, wenn es im April 25 Grad sind. Das ist ja noch die harmlose Variante. Die bösere Variante ist dann halt so dieses fatalistische, in 30 Jahren bin ich eh tot, dann will ich jetzt aber noch so viel wie möglich fliegen. Also ich glaube, das ist an vielen Stellen nicht angekommen, aber es ist ein großes, so inneres Unbehagen. Und das könnte sich auch auf die Arbeit auswirken. Und radikal arbeiten könnte da auch diese Frage nochmal stellen, was sind eigentlich in der heutigen Situation unserer Gesellschaft die wirklich wichtigen Arbeiten? Das ist ja so etwas, was Markus da auch mit eingetragen hat. So, und dann Fachkräftemangel haben wir schon gesagt. Radikal arbeiten heißt auch eine gute Bezahlung. Also wenn ich gucke, dass gerade diese sozialen Berufe relativ schlecht bezahlt sind, ist da auch im System irgendwo einiges nicht in Ordnung. Also es gibt viele Punkte, wo man da ansetzen kann. Und das ist ja vielleicht auch so, vielleicht ist das tatsächlich auch, dass dieser Begriff deswegen vielleicht emotional gerade so zieht, weil er so ein Sammelbecken ist für diese total vielen Unzufriedenheiten. Also manche können wir sehr, sehr klar benennen und manche sind eher so ein bisschen unterschwellig. Und dieses Radikale wendet sozusagen zumindest mal den Blick darauf, dass sich etwas ändern muss in unserer Arbeitswelt, in unserer Wirtschaft. Und dahin zu gucken, das würde ich mal so versuchen aufzulisten. Aber ich glaube, es gilt für alle Herausforderungen, die wir in unserer Wirtschaft und der Arbeitswelt haben. Kannst du das Thema radikal durchbuchstaben, würde ich vermuten.
Ja, ich habe heute früh erst im Podcast, im Nachrichtenpodcast gehört, dass der Klimawandel immense wirtschaftliche Kosten haben wird, die jetzt, wie du sagst, noch nicht so ganz spürbar sind. Ne? So ein leichtes Unbehagen. Irgendwie ist es komisch, man weiß auch nicht. Man sieht so ganz weit am Horizont, dass es langsam dunkel wird. Aber in 25 Jahren werden wir alle richtig darunter leiden. Aber es ist eben noch so weit weg und der Wandel ist so langsam, dass wir uns dann doch im Zweifel zurücklehnen und sagen, ja, lass mal ein schönes Buch lesen. Lass mal irgendwas Schönes machen und nicht darum kümmern. Matthias, du hast...
Darf ich da noch was ergänzen?
Ja, jederzeit.
Weil das Paradoxe an der Situation ist, dass auf der einen Seite bestimmte gesellschaftliche Veränderungen scheinbar relativ langsam gehen. Das heißt, sie kommen durch solche Brüche wie so einen Ausbruch einer Corona-Epidemie oder Putin überfällt die Ukraine. Gleichzeitig erleben wir aber, dass durch diese ganzen digitalen Entwicklungen, die wir haben, durch den technologischen Fortschritt, nicht nur im Bereich der Digitalität, sondern auch im Gesundheitswesen, machen wir immense Sprünge und Entwicklungen, gerade in der Technologie, dass wir das Gefühl haben, unsere Welt dreht sich immer schneller, und das wirkt sich an vielen Arbeitsstellen auch aus, dass dieses Gefühl ist, ich komme nicht mehr hinterher, ich schaffe das einfach, dieses Gefühl der Überforderung, ich will nicht diesen blöden Begriff Burnout schon wieder bringen, also der ist nicht blöd, aber der wird mir manchmal dann zu schnell in dieser Situation gebracht. Also in der Corona-Zeit habe ich gesagt, okay, ist ja schön mit dem Homeoffice, sage ich jetzt mal so. Und manche Leute haben das echt genossen, dass sie erstmal zu Hause bleiben konnten und nicht den Fahrtweg auf sich nehmen mussten. Aber was wir unterschätzt haben in der Zeit, ist, wie anstrengend das gewesen ist. Ja, also ich kenne Arbeitgeber und Führungskräfte, die gesagt haben, na ja, jetzt ist Corona rum, jetzt habt ihr euch ja, ich sag's mal etwas einfach, doch ein bisschen ausruhen können, jetzt erwarten wir mehr Einsatz. Das war aber genau die falsche Lösung, weil das Verarbeiten dessen, was da passiert ist, das emotionale Verarbeiten, das musste nach Corona geschehen. Dann kommen diese unterschiedlichen Tempi aufeinander. Auf der einen Seite bräuchten wir wahrscheinlich an vielen Stellen eine Verlangsamung, um hinterherzukommen, um zum Beispiel auch mal in Ruhe zu fragen, was heißt radikales Arbeiten für mich, für uns. Und auf der anderen Seite dreht sich diese Welt immer schneller und schneller und schneller. Und da ist dieses radikale Arbeiten wie so eine Bremse, die ich sehe, wo ich jetzt mal draufdrücken möchte, in der Hoffnung, dass dann sich manches vielleicht verändert. Also so könnte ich das nochmal leicht ergänzen.
Ja, absolut. Also, dass einfach sich gerade durch die Digitalisierung die Welt gefühlt immer schneller dreht. Vielleicht haben wir dadurch auch nicht, bekommen wir nicht zwingend die Relevanz des Klimawandels mit, weil eben der langsam vonstatten läuft, während sich die Arbeitswelt immer schneller dreht und man immer on time sein muss, immer available, immer da. Und dann kriegt man manchmal so die Metaebene, die Vogelperspektive nicht mehr hin. Mhm. Matthias, wir haben das, du hattest schon ein paar Fragen schon aufgeworfen. Eingangs hattest du gemeint, es stellen sich jetzt einfach radikale Fragen in der Arbeitswelt. Ich habe jetzt schon rausgehört, radikale Fragen können sein, werden die richtigen Berufe so dotiert, wie sie dotiert werden sollten? Also beispielsweise im sozialen Bereich wissen wir, ist die Bezahlung eher unterdurchschnittlich bis vielleicht durchschnittlich, nicht zu vergleichen mit Managementgehältern in der Industrie, wo die Frage ist, ist uns die Erziehung unserer Kinder tatsächlich weniger wert? Ist uns die Pflege unserer Angehörigen weniger wert als beispielsweise ein herausragendes Management in einem, was weiß ich, Stahlkonzern, ja? Gibt es noch andere Fragen, die sich in deinem Kopf aufmachen, wenn es darum geht, was sind die radikalen Fragen unserer Zeit?
Ja, ich glaube, die Frage, die Fritz Bergmann ja aufgeworfen hat, oder seine These war ja, dass viele Menschen in Arbeitsverhältnissen feststecken. Er hatte damals wirklich sehr stark an die Industrie gedacht, aber das lässt sich ja erweitern. Also in Arbeitsverhältnissen stecken, die sie nicht zufrieden machen, wo sie das Gefühl haben, das eigentlich lohnt sich meine Arbeit nicht für mich. Ich finde die einfach, also hat man von der milden Krankheit gesprochen. Es tut nicht wirklich weh, aber es ist auch nicht so wirklich schön. Und wenn das Wochenende kommt, geht's mir dann besser. Also er hatte diese Frage, die These aufgestellt, es gibt kaum etwas, was Menschen glücklicher und zufrieden macht als eine Arbeit, die sie wirklich, wirklich wollen. Ich glaube, bei aller Kritik, die man an Fritz Bergmanns Ansatz stellen muss oder die Fragen, die man dran stellen muss, ist diese Frage nach wie vor für jeden und jede eine immer wieder zu stellende Frage, das ist eine radikale Frage. Was sind Tätigkeiten, das müssen nicht nur berufliche und bezahlte Tätigkeiten sein, was sind Tätigkeiten, die mich in meinem Leben wirklich zufrieden machen? Habe ich davon welche? Das kann ja sein, dass ich sage, ich habe eventuell eine berufliche Arbeit, die mir an meinen Lebensunterhalt und mein Auskommen eben halt verschaffen. Die mache ich auch gut und die tut jetzt auch nicht weh, aber ich tobe mich gegebenenfalls in einem Ehrenamt so aus und da ist etwas, wo ich dieses andere erleben kann. Also ich glaube, die radikale Frage ist für mich, ich glaube, dass aus meiner Sicht Menschen nicht wirklich glücklich und zufrieden werden sein können, wenn sie nicht irgendwo in ihren Tätigkeiten so etwas erleben von dem, was macht mich wirklich, wirklich zufrieden, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich meins. Die Frage ist immer wieder zu stellen und die muss sozusagen aus meiner Sicht in dieser Bewegung radikal arbeiten, gehört die eben halt unbedingt auch mit dazu, nach diesen Motivationen zu fragen, zu gucken, was kann ich denn eigentlich wirklich? Ist mir das eigentlich bewusst, was ich wirklich kann? Also meine Frau ist ja auch besser als Coach ebenfalls in diesem Feld unterwegs und sie hat es noch mehr erlebt wie ich, habe es aber auch erlebt, wenn wir vor 15 Jahren Menschen gefragt haben, sag mal, kannst du eigentlich sagen, was eine Arbeit wäre, die du wirklich, wirklich willst, da war ganz oft die Antwort, das hat mich noch nie im Leben jemand gefragt. Und also ich glaube, da ist tatsächlich immer noch ein hoher Bedarf, der wird auch bleiben, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, wirklich an ihre grundlegenden Motivationen ranzukommen, einen Abgleich hinzubekommen, was können sie wirklich, das muss nicht unbedingt das sein, was sie mal gelernt haben, vielleicht sind diese Talente verborgen, und müssten auch vielleicht erstmal gehoben werden, damit es ihnen gut geht, aber im Folge dann auch der Gesellschaft gut geht. Weil wenn jeder und jede das macht, was er oder sie am besten kann, dann kommt es allen am Ende zugute. Also das ist so ein Gemeinwohlaspekt, den ich da mit verbinde.
Ja, was ich ganz wertvoll finde von dem, was du gerade gesagt hast und was für mich tatsächlich so ein Aha-Effekt gerade, ein kleiner Aha-Moment für mich ist, die Idee wirklich auch ehrenamtlich, nebenberuflich seinen Purpose zu finden. Warum erleuchtet es mich gerade ein wenig? Ich habe in meinem beruflichen Umfeld regelmäßig Gespräche mit Menschen, die sagen, ich habe jetzt meinen Sinn im Leben gefunden, ich werde Work-Life-Balance-Coach, Coachin und damit werde ich jetzt meinen Lebensunterhalt bestreiten. Mhm. Und dann sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch, aber gibt's schon 1 Million? Und das ist schwierig, dort auf ein Gehalt zu kommen, womit man gut leben kann, ja. Und das tut mir auch ein bisschen leid, wenn ich die Menschen dann enttäusche, weil sie dann zu mir kommen, ja, ich möchte bei Ihnen eine Festanstellung, ich möchte jetzt das und das. Und dann sage ich, nein, leider nicht. Und wenn, dann vielleicht nicht in diesem Umfang, wie Sie sich das träumen. Der Gedanke, der sich jetzt bei mir aufmacht, warum nicht dieses Talent, was die Leute oder diese Fähigkeit, welches die Leute auf jeden Fall mitbringen, was ich denen gar nicht absprechen möchte, nicht auch nebenberuflich oder ehrenamtlich einbringen. Wenn ich sage, das ist das jetzt, was mich treibt, was mich ausfüllt, wo ich meine Energie herschöpfe, muss es nicht zwingend das Thema sein, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, sondern kann eben auch etwas sein, was ich zusätzlich in mein Leben noch reinhole. Ich habe auch so das eine oder andere Hobby, wo man mich fragt, so, ja, könntest du doch verkaufen? Und ich sag so, nein, ich verschenke das alles. Das, was ich mache, das mache ich einfach, weil es mir Freude macht. Und wenn es da Ergebnisse gibt, dann verschenke ich die und will da auch gar kein Geld dafür haben, sondern will andere Menschen damit einfach auch happy machen.
Mhm. Also ich rede auch viel mit meinen Schülerinnen in der Schule über das, was eigentlich Arbeit ist. Und genau über solche Fragen spreche ich mit Ihnen halt auch. Aber ich würde auch noch mal sagen, das gilt für das Ehrenamt von Erwachsenen, aber das gilt auch für Schülerinnen und Schüler in der Schule genauso. Ja, also auch der schulische Alltag, den müssen sie durchlaufen. Und ich glaube, unser Bildungssystem ist jetzt nicht so aufgebaut, dass alle Schüler sagen würden, das ist das, was ich wirklich, wirklich will. Es muss aber eben halt irgendwie sein, dass ich da durchkomme. So, aber wenn es eben halt gelingt oder da, wo Schülerinnen oder junge Menschen zu sagen, ich habe ja eine Leidenschaft, die kann ich in der Schule nicht austoben, aber ich kann sie in meinem privaten Leben austoben. Ob das jetzt Fußball spielen ist oder Geige lernen oder Trainer oder Trainerin in irgendeinem, keine Ahnung hier, was gibt's da so, Schwimmverein oder wie auch immer. Ich glaube, da wo zum Beispiel, wenn man diesen Blick jetzt auch mal auf ganz junge Menschen zieht, da wo junge Menschen da eine Motivation und Befriedigung drin haben, dass sie das Gefühl haben, da kann ich mich einbringen als Mensch mit dem, was ich kann, das hilft ihnen dann auch, die etwas vielleicht nicht so geliebten Lerninhalte in der Schule leichter zu ertragen, weil es eben halt etwas anderes gibt, was mich dann motiviert. Und dasselbe gilt dann eben mit dem sogenannten Ruhestand ganz oben dann ja auch nochmal, wenn die Menschen eben halt dann aus dem sogenannten Erwerbsleben ausscheiden. Der Mensch ist wie heillos daran interessiert, etwas zu tun. Also ja, wir wollen, na klar wollen wir auch mal in der Hängematte sitzen und die Füße baumeln lassen und mit der Löwenzahn auf den Lippen und so, aber das wollen wir nicht den ganzen Tag. Also für mich ganz traurige Erlebnisse waren, wenn ich als Gemeindepastor Frauen so mit deutlich über 80 besucht habe, mit Arthrose oder noch schlimmeren in den Fingern oder die blind waren, die sagten, Herr Pastor, ich bin zu nichts mehr nützlich, ich kann doch nicht mehr Socken stricken oder Kartoffel schälen. Ja, wo man eigentlich sagen würde, du hast doch dein ganzes Leben gearbeitet, lass mal gut sein. Aber nein, also irgendwo ist dieser Wunsch nach etwas, uns auszudrücken, ganz tief im Kern des Menschen verankert. Da sind wir wieder mit einem schönen Radikalen. Also ich würde immer dafür plädieren, natürlich die Arbeitswelt muss da schon auch absolut mit im Blick sein. Also es soll jetzt nicht so klingen, als können wir dieses radikale Arbeiten alles schön in das Ehrenamt oder sonst wo hinschieben. Dann würden sich ja manche in der Industrie dann wieder freuen und die Hände reiben und sagen, brauchen wir nichts zu ändern. Die toben sich da radikal aus, sind zufrieden und machen ihre Arbeit. Aber das meine ich nicht. Aber ich würde sozusagen den Blick da schon ein bisschen aufmachen und sagen, das kann es eben halt auch sein. Vielleicht gibt es eine Arbeitssituation, wo ich sage, das hat sich jetzt mal so beruflich wie mich entwickelt, das ist gut, das funktioniert, da bin ich eigentlich auch zufrieden, mein Auskommen habe ich, aber es erfüllt mich nicht mehr wirklich oder vielleicht momentan nicht, vielleicht wird es auch mal anders, aber ich habe beispielsweise eben halt dieses eine Ehrenamt, diese eine oder auch dieses eine Hobby, was mich total glücklich und zufrieden macht, dann ist auch gut. Das kann der Kleingarten sein, es kann vieles sein. Also mir geht's einfach darum zu sagen, ich glaube, dass das etwas ist, was so tief im Menschen drin steckt, dass es gefördert werden muss. Also Martin Luther hat mal gesagt, der Mensch ist zum Arbeiten geboren, wie der Vogel zum Fliegen. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff, um zu sagen, wie wichtig das eigentlich ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese radikalen Fragen hier zu stellen, um die Menschen eben halt zu erreichen und zu fördern.
Gehe ich absolut mit. Matthias, du hattest eingangs erzählt, dass du ja nochmal einen kompletten beruflichen Wechsel hinter dir hast. War noch eine ganz persönliche Frage. Ja. Jetzt war der Wechsel ja in einem Lebensabschnitt von dir, wo du schon viel Erfahrung sammeln konntest. Was glaubst du, war der Vorteil an deiner Lebensreife bei diesem Wechsel? Was ist dir vielleicht schwergefallen, aber wo konnte deine Umgebung und du davon profitieren, dass du eben keine 20 mehr warst, sondern schon in deinen 50er Jahren bei diesem Wechsel? Wieso frage ich? Weil wir natürlich, gerade ich, immer wieder mit Menschen zu tun haben, die so um die 50 sind und die das Gefühl haben, niemand möchte sie mehr und dass sie schon sich so alt fühlen. Und für mich wäre nochmal ganz spannend, wie schätzt du ein, was wurde dir eigentlich durch diese Lebenserfahrung mitgegeben bei diesem Change?
Also die Frage, was würdest du jetzt den 50-Jährigen empfehlen an der Stelle? Ich blicke mal voraus, bevor ich sozusagen eben halt mich entschieden habe, das tatsächlich zu tun, habe ich vorher schon selbst ein intensives Coaching in Anspruch genommen, um genau diesen Fragen nachzugehen und zu gucken, sind es wirklich ernste oder radikale Fragen? Ist dieser Wechselwunsch wirklich echt, weil ich nicht sozusagen auf diesen ersten Impuls aufspringen wollte, sagen, eigentlich möchte ich nochmal was anderes machen. Also ich habe da tatsächlich mit einer Frau über mehrere Monate intensiv beackert und sie ist mit mir sozusagen durch mein ganzes berufliches Leben nochmal hoch und runter gegangen, hat das alles nochmal reflektiert und mir ist dann relativ schnell klar geworden, dass das Richtige jetzt für mich ist, diesen Schritt nochmal zu machen. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, wer eben halt mit 50, 55 oder 60 dieses Gefühl oder die Frage sich aufstellt, will ich noch was anderes machen, würde ich auf jeden Fall sagen, guck mal, dass du dir jemanden suchst, mit dem du das sehr intensiv reflektieren kannst. Das muss ja nicht unbedingt ein Coaching sein, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich mich auf diese Situation, die Arbeitssituation, die ich jetzt habe, eingelassen hätte, ohne diese Erfahrungen. Ich hatte das ja eingangs gesagt, ich arbeite jetzt mit Menschen mit Beeinträchtigungen zusammen, die sind zum Teil geistig behindert, sie sind psychisch erkrankt, sie sind zum Teil körperbehindert Sie sind Kinder und Jugendliche in Förderschulen, sind in meiner anderen Hälfte eben halt angehende Erzieherinnen oder sozialpädagogische Assistentinnen. Das heißt, das ist Berufsschulunterricht. Mit all diesen Menschengruppen, mit all diesen Tätigkeiten hatte ich vorher nie etwas zu tun. Das ist auch nicht das, was du als Pfarrer in der Ausbildung lernst. Mhm. Und das war mir klar, oder es wurde mir klar, als ich mich eben halt der Pestalozzi-Stiftung beschäftigt habe und es dann ja diese Gespräche gab, ob das klappen könnte. Das ist schon ein radikaler Umstieg gewesen. Und da hat mir einfach meine Erfahrung geholfen zu sagen, du hast so viele Herausforderungen in deinem beruflichen Leben hinbekommen. Du kriegst auch, lass dich mal auf diesen radikalen Wandel ein und guck mal, wie das wird. Ja, das, also am Anfang hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass das mir Spaß machen würde, in einer Berufsfachschule Religion zu unterrichten. Hm. Mittlerweile finde ich das super spannend, weil ich so viel auch von meinen Schülerinnen da nochmal lerne, was ich nie geglaubt hätte. Also das sind total spannende Diskussionen über Religiosität im ganz weiten Sinne. Ich mag das nicht im klassischen evangelischen Religionsunterricht, wie das vielleicht der eine oder die andere mal in der Schule kennengelernt hat, sondern es hat eine gewisse Weite da auch drin. Aber ich hätte das vor 20 Jahren, hätte ich so eine Stelle nicht angetreten. Da hätte ich gesagt, nee, da habe ich vielleicht noch nicht die Erfahrung zu. Zumindest nicht ohne nochmal vielleicht auch gezielter Fort- und Weiterbildung vorher zu machen. Also ich habe mich, glaube ich, keine Ahnung, wann war das? Ende Juli 22 war die Entscheidung klar und am 16. September, 17. September stand ich zum ersten Mal in jeder Klasse und musste Unterricht geben. Da waren 6 Wochen dazwischen. Mit großer Vorbereitung war da nichts. Das hätte ich, glaube ich, vor 20 Jahren nicht gemacht. Da hat mir meine Erfahrung tatsächlich geholfen, zu sagen, das wird schon. Das wird am Anfang anstrengend und turbulent. Es wird auch ein bisschen Stress geben oder ein bisschen mehr Stress geben. Aber ich wollte dieses Neue auch unbedingt. Ich wollte wirklich nochmal in ein Setting reingehen, was ganz anders wäre. Ich hätte auch sagen können, ich gehe nochmal 5 Jahre in der Kirchengemeinde. Das hat mich aber nicht gereizt, weil das wusste ich ja, wie es geht. Ich wollte eigentlich in einen Bereich rein, wo ich noch nicht gewesen bin. Und hatte auch im Vorfeld mit meiner Coachfrau das sehr, sehr intensiv auch beackert. Und wir hatten so bestimmte Felder auch identifiziert, wo ich mir das vorstellen kann. Und mit diesen Vorstellungen bin ich dann auch so Personaldezernentin der Landeskirche gegangen. Das heißt, ich war auch gut vorbereitet, als ich sozusagen bei meinem Arbeitgeber, ich bin ja quasi verbeamtet, als ich da angeklopft habe und habe gesagt, so, ich möchte sozusagen jetzt nochmal die Stelle wechseln. Was könnt ihr mir anbieten? Und ich habe folgende Ideen, 1, 2, 3. Ja, also eine gute Vorbereitung, eine gute Reflexion und dann auch vielleicht wirklich radikale Fragen zu stellen, hilft wahrscheinlich tatsächlich da so eine gute Perspektive oder eine Idee zu entwickeln, wo es hingehen könnte. Also mir hat das jedenfalls geholfen, dass ich das aus dieser Corona-Erfahrung kam und dann mit Hilfe dieser Frau über mehrere Monate das nochmal sehr intensiv reflektieren konnte.
Ja, so dass du einfach auch ein sehr großes Bewusstsein entwickelt hast. Will ich diesen Schritt? Welchen Schritt möchte ich? Und was wird auf mich zukommen, wenn ich diesen Schritt gehe? Und da einfach auch, ja, mit einem anderen Fokus wahrscheinlich reingegangen bist und dir auch mehr zugetraut hast, einfach aufgrund von dem, wo du weißt, was du kannst, wo du herkommst. Oder wenn du sagst, mit 20 hätte ich das nicht gemacht, ne, weil eben dort diese Erfahrung noch nicht da ist. Super spannend. Matthias, wir kommen zeitlich langsam dem Ende unseres Podcasts zu, auch wenn ich hier noch ganz viele Fragen stehen habe. Also ich finde auch gerade dein Background aus der evangelischen Theorie mega spannend. Wenn unsere Hörenden, unsere Hörerinnen und Hörer morgen früh aufwachen und aus dem Bett springen, was sollen sie aus unserem Gespräch heute mitnehmen? Was willst du ihnen rüberwerfen an Gedanken, an Impulsen, an ja neuen Möglichkeiten? Was nehmen sie mit aus unserem Gespräch?
Also ich finde es super spannend und super toll, weil ich auch dann eben halt wieder von mir ausgehe. Wenn ich es mit einer Haltung, muss ich ja nicht jeden Morgen machen, aber was sind Arbeitstätigkeiten, ich saß mit Fritjof Bergmann, die ich wirklich, wirklich will, die mich total zufrieden und glücklich machen. Was wären die? Und zweitens, habe ich davon welche aktuell in meinem Leben? Wenn ja, dann kann ich mich darüber freuen und sagen, toll, wunderbar. Und wenn nein, wie könnte es aussehen? Also diese Haltung zu entwickeln, da nicht locker zu lassen, also diese radikalen Fragen immer wieder zu stellen, das fände ich schön, wenn ich da einen kleinen Impuls gegeben haben könnte in dem Gespräch.
Bei mir auf jeden Fall, lieber Matthias. Ich werde gleich morgen früh aus meinem Bett springen und mich fragen, was ist eine radikale Frage für heute? Bin gespannt, was dann aufploppt. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für unseren Austausch, für unseren Dialog und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.
Ja, vielen Dank. Ebenfalls schönen Tag noch und gute Gedanken morgen früh.